Ihr habt alle die Gliederung noch zu Römer 7. Hier, was steht da hier? Die Gliederung soll euch helfen zur Orientierung, dass ihr so grob wisst, wo wir uns befinden. Heute lesen wir zusammen Römer 7, Verse 5 und 6. Da geht es um die Notwendigkeit, vom Gesetz befreit zu werden. Als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Das hatte zur Folge, dass wir für den Tod Frucht brachten. Nun aber sind wir von dem Gesetz befreit. Wir sind dem gegenüber gestorben, das uns gefangen hielt. Wir sollten in der Folge der neuen Ordnung, die vom Geist bestimmt ist, dienen und nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Ich habe gestern bereits darauf hingewiesen, dass der Vers 4, Kapitel 7, Vers 4, der eigentliche zentrale Vers ist in dem gesamten Kapitel. Und da hat Paulus die Behauptung aufgestellt, dass die Beziehung von Christen zum Gesetz aufgehoben ist, weil sie mit Christus gestorben sind. Und dass dies notwendig gewesen ist, dass wir mit Christus gestorben sind, das begründet Paulus in den Versen 5 und 6, beziehungsweise die Notwendigkeit, dass wir vom Gesetz befreit werden mussten, das begründet Paulus in den Versen 5 bis 6. Ich rufe nochmal in Erinnerung, dass wir vom Gesetz befreit werden mussten. Das musste für einen frommen Juden zu der damaligen Zeit wie ein Skandal klingen. Es war damals allgemeine Überzeugung, dass das Gesetz einem Menschen hilft, die Sünde zu vermeiden und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und ich weiß nicht, wie viele Christen es heutzutage gibt, die auch der Meinung sind, dass ein Christ in erster Linie erst einmal klare Regeln braucht. Dass er klare Regeln braucht, um zu wissen, was Gott gefällt. Und ich glaube, dass das eine wie das andere ein Irrtum ist. Ein Gesetz oder eine Regel alleine kann in uns nichts Gutes bewirken. Also, hier in den Versen 5 und 6 begründet Paulus, warum wir vom Gesetz befreit werden mussten. In Vers 5 sagt Paulus, wir mussten vom Gesetz befreit werden, weil durch das Gesetz die Sünde in uns wirkte. Das hatte zur Folge, dass wir unter dem Gesetz durch unsere Taten den Tod über uns brachten. Und den Tod, den Paulus hier vor Augen hat, das ist der ewige Tod. Das ist die ewige Verdammnis in Trennung von Gott. Vor der bewahrt uns das Gesetz also nicht, sondern sie treibt uns eigentlich nur noch weiter hinein, weil sie Sünden in unserem Leben vermehrt. In Vers 6 sagt Paulus, wir mussten von der alten Ordnung des Gesetzes befreit werden, damit wir Gott in einer neuen Ordnung dienen können. Diese neue Ordnung ist bestimmt vom Wirken des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wirkt an denen, die zu Jesus Christus gehören. Und zu Jesus Christus gehören für Paulus und nach dem Neuen Testament diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Und an Jesus Christus zu glauben, bedeutet nichts anderes, dass man Jesus vertraut, dass er für meine Schuld gestorben ist und dass sein Tod wirklich ausreicht, um mich vor der ewigen Verdammnis zu retten, zum ewigen Leben. An dieser Stelle möchte ich etwas zu den Adressaten sagen, an die sich Paulus wendet. Streng genommen war es ja nur das Volk Israel gewesen, das unter der Ordnung des Gesetzes gelebt hat. Nun spricht Paulus aber in der ersten Person Plural. Vers 5, als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur bestimmt war. Wir waren es, die für den Tod Frucht brachten. Wir sind es, die nun vom Gesetz befreit worden sind. Das heißt, für Paulus steht das Volk Israel stellvertretend für alle Völker. Die Erfahrung, die Israel unter dem Gesetz gemacht hat, verallgemeinert Paulus auf alle Menschen. Das Gesetz, das Gott am Berg Sinai offenbart hat, das hat er teilweise zumindest in das Herz jedes Menschen gelegt. Davon spricht Paulus im Römerbrief Kapitel 2. Könnt ihr mal aufschlagen, Römerbrief Kapitel 2, Verse 14 und 15. Römerbrief, Kapitel 2, Verse 14 und 15. Liest mal jemand von euch?
Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen.
Ja, danke. Also, das Volk Israel kannte das Gesetz Gottes schriftlich. Natürlich kannten die Israeliten, wie alle Menschen, auch innerlich das Gesetz. Also das, was Gott den Nicht-Juden ins Herz gelegt hat, das hatte er auch den Juden ins Herz gelegt. Diese allgemeine Erkenntnis des Gesetzes. Für die Israeliten kam aber eben hinzu, dass sie ein äußeres Dokument hatten.
Kann man diese innere Erkenntnis als Gewissen bezeichnen?
Wenn du willst. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Also weil es diese Vergleichbarkeit gibt zwischen Israel und den anderen Völkern, darum kann Paulus alle Menschen in die Erfahrung mit einbeziehen, die das Volk Israel unter dem Gesetz gemacht hat. Paulus spricht hier alle Christen in Rom an, jüdische und nichtjüdische Christen. Sie alle haben an der Erfahrung Israels mit dem Gesetz teilgenommen, sozusagen. Und darum spricht Paulus in der Wir-Form. Und auch wir, die wir heute hier sind, sind in diesem Wir mit eingeschlossen. Ich gehe nun genauer auf diesen Vers 5 ein. Hier beschreibt Paulus die Erfahrung, die die Israeliten und mit ihnen alle Menschen unter dem Gesetz gemacht haben. Paulus leitet diesen Vers so ein, als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur bestimmt war. Vielleicht liest mal jemand nach Luther oder sonst, ja vielleicht nach Luther mal. Oder Schlachter, hat jemand?
Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tod Frucht brachten.
Ja. Also hier ist die Rede von Fleisch. Wörtlich. Und mit Fleisch bezeichnet Paulus einen Machtbereich, der die alte Ordnung, in der auch das Gesetz die Herrschaft hatte, kennzeichnet. Also es gibt eine Dreierkonstellation von Mächten, die gehören zusammen. Sünde, Fleisch und Gesetz. Diese drei stehen miteinander in einer Verbindung. Natürlich meint Paulus mit Fleisch nicht das, was wir meistens mit Fleisch kennzeichnen. Also ein Pfund Fleisch oder so. Darum geht es Paulus nicht. Es hat schon irgendwie mit unserem Leib zu tun oder mit uns Menschen als leiblichen Wesen. Aber grundsätzlich geht es Paulus darum, dass jemand, der im Fleisch lebt, der lebt im Gegensatz zum Wirken Gottes im Heiligen Geist. Das ist eigentlich der Gegensatz, den Paulus immer dann vor Augen hat. Der Gegensatz von Fleisch und Geist. Ein Mensch ist von einem der beiden Mächte bestimmt. Wenn er vom Geist Gottes bestimmt ist, glaubt er an Jesus Christus. Er trachtet danach, Gott zur Ehre zu leben. Wenn jemand vom Fleisch bestimmt ist, dann bestimmt die Sünde sein Leben. Ich habe versucht, und die neue Genfer Übersetzung übersetzt dieses Fleisch mit eigene Natur, man könnte auch sagen eigene sündige Natur. Das darf nicht so missverstanden werden, als sei Fleisch irgendein Teil nur von uns oder in uns. Fleisch ist für Paulus ein Machtbereich, der über eine Person hinausgeht, aber Personen einschließt. Es ist eine Sphäre, in der sie leben. Wir müssen uns vielleicht so ein bisschen hineindenken in die Welt von Paulus. Auch wenn Paulus von Sünde spricht, spricht er von einer Macht, die über unsere Person hinausgeht, in die wir aber eingeschlossen sind, die über uns verfügt. Ist das deutlich? Ist es also nicht so, dass Sünde oder Fleisch ein Teil von uns sind, wo dem es dann noch einen guten Teil gibt und wir entscheiden uns darüber, welcher von beiden jetzt da die Vormachtstellung in uns hat, sondern automatisch ein Mensch, der geboren wird und nicht zum Glauben berufen wird, lebt im Fleisch. Er tut genau das, was er will. Und das, was er will, wird vom Fleisch bestimmt. Von einer Macht, über die er nicht verfügt. Und in diesem Machtbereich des Fleisches ist der Mensch ganz hineingezogen mit seiner ganzen leiblichen Existenz. Deswegen spricht Paulus auch hier betont in Vers 5 von den Gliedern, also er meint damit unseren menschlichen Leib. Dass wir in diesem Machtbereich des Fleisches leben, zeigt sich daran, wie wir in unserem Leib, mit unserem Leben leben, ne? Was wir machen, wie wir handeln. Ich werde jetzt einfach der Einfachheit halber dort, wo vom Fleisch die Rede ist, weiter von der sündigen Natur oder dem sündigen Wesen des Menschen sprechen. Ich werde also dieses Wort Fleisch in der Regel vermeiden, weil man es nur in den falschen Hals kriegen kann. Fleisch. Heute Mittag gibt's Fleisch. Das Verhältnis von Nichtchristen und Christen zum Gesetz, das ist das eigentliche Hauptthema von Paulus. Er fährt in Vers 5 dann fort, als unser Leben noch von unserer eigenen sündigen Natur, Klammer auf, Fleisch, bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Paulus bringt das Fleisch, die sündige Natur in Verbindung mit sündigen Leidenschaften. Im Machtbereich des Fleisches sind Menschen der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Also das ist ganz wichtig, um Paulus, um das Neue Testament zu verstehen und seine Lehre von der Sünde. Ein Mensch hat keine Chance, auf sich gestellt, es mit der Sünde aufzunehmen. Die Sünde macht mit ihm, was sie will. Und Paulus redet hier dann von den sündigen Leidenschaften. Damit meint er nicht nur sexuelle Leidenschaften, die gegen Gottes Willen verstoßen, Unzucht, Ehebruch oder dergleichen, sondern er meint hier den ganzen Menschen, also alles, was er tut, all seine Lust, ohne Gott zu leben und sein Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. So, dass jemand, der im Fleisch ist, der Sünde ausgeliefert ist. Das ist, wenn man jetzt im Römerbrief Kapitel 6 gelesen hat, nicht weiter überraschend, aber dann fährt Paulus hier in Kapitel 7, Vers 5 fort und sagt, dass diese sündigen Leidenschaften vom Gesetz Gottes geweckt wurden. Nach Ansicht der meisten jüdischen Schriftgelehrten damals und heute hilft das Gesetz einem Menschen, die Sünde zu vermeiden. Die Ansicht war die, dass es einem Menschen hilft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und Paulus sagt, es ist nicht so. Dort, wo das Gesetz regiert, wurden und werden sündige Leidenschaften geweckt. Das Gesetz, wenn es die Herrschaft über einen Menschen hat, verringert nicht die Sünde, sondern vermehrt sie. Mit dieser Aussage geht Paulus über das hinaus, was er vorher schon im Römerbrief über das Gesetz gesagt hat. Könnt ihr mal aufschlagen, Römer 3, Vers 20. Römerbrief Kapitel 3, Vers 20. Niemand kann das Gesetz einhalten und darum ist niemand durch das Gesetz vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz hilft einem Menschen nicht, bei Gott Anerkennung zu finden. Warum? Weil kein Mensch das Gesetz einhalten kann. Daher offenbart das Gesetz dem Menschen, dass er ein Sünder ist. Mehr kann das Gesetz nicht. Das will Paulus hier deutlich machen. Das Gesetz offenbart Sünde. Und wer mehr erwartet vom Gesetz, ist beim Gesetz an der falschen Adresse. Zwei Kapitel weiter, ist noch eine Aussage, Römer 5, Vers 20. Römer 5, Vers 20. Das Gesetz kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlungen deutlich werden zu lassen. Paulus will an dieser Stelle sagen, dass das Gesetz in der Geschichte der Menschheit relativ spät gegeben worden ist. Die Sünde war schon lange in der Welt, von Adam her. als Gott das Gesetz gab, da wollte er mit dem Gesetz das Problem der Sünde nicht lösen. Das war nicht die Absicht von Gott gewesen. Sondern er wollte das Problem der Sünde verschärfen mit dem Gesetz. Und das ist so zu verstehen, dass möglicherweise ein Mensch, dass die Menschen vor der Gesetzgebung am Sinai auch eine gewisse Erkenntnis ihrer Verlorenheit hatten. Aber die war in Gottes Augen noch nicht genug. Und darum gab er sein Gesetz. Mit dem Gesetz wollte Gott die Situation für den Sünder verschärfen. Die Sünde wurde fortan durch das Gesetz härter angefasst als vorher. Im Gesetz sind nämlich lauter Sanktionen für den Sünder. Also wer etwas übertritt, dem wird angedroht, dass er bestraft wird. Das gab es vorher nicht. Das heißt, die Sünde war nun durch das Gesetz als Übertretung von Gottes Gebot offenbar. Und jetzt geht Paulus in Römer 7, Vers 5 noch einen Schritt weiter. Das Gesetz offenbart nicht nur Sünde, es verschärft nicht nur das Urteil über die Sünde, sondern es weckt die Sünde im Sünder. Das Gesetz weckt schlafende Hunde. Die sündigen Leidenschaften werden durch das Gesetz verboten und gleichzeitig angefacht. Das Gesetz trägt dazu bei, dass Menschen Taten tun, für die sie den Tod, den ewigen Tod verdient haben. Und mit dieser Aussage über das Gesetz hat Paulus sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er muss nun erklären, ob er das Gesetz selbst für etwas Schlechtes hält. Und da sagt er dann, darauf werden wir dann morgen, übermorgen kommen, dass er das Gesetz nicht für schlecht hält. Das Gesetz ist gut. Das wird er immer wieder betonen. Er muss weiterhin erklären, wie es dann dazu kommen konnte, dass das gute Gesetz Böses vermehren konnte. Dieser Erklärung widmet sich Paulus im weiteren Verlauf von Kapitel 7. Bevor er Vers 5 aber jetzt näher erklärt, in den Versen 7 bis 25, schiebt Paulus diesen Vers 6 hinein, den er dann in Kapitel 8 ausführt. Vers 6 schreibt Paulus: Nun aber sind wir von dem Gesetz befreit. Wir sind dem gegenüber gestorben, das uns gefangen hielt. Wir sollten in der Folge der neuen Ordnung, die vom Geist bestimmt ist, dienen und nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Hier also begründet Paulus positiv, warum es notwendig war, von der Herrschaft des Gesetzes befreit zu werden. Nachdem wir von der alten Ordnung des Gesetzes befreit sind, leben wir nicht gesetzlos, sondern wir dienen Gott in einer neuen Ordnung. Anders gesagt, wir sind jetzt in die Lage versetzt worden, dass wir Gott wirklich dienen können, dadurch, dass wir von seinem Gesetz befreit worden sind. Vorher war das nicht möglich. Ohne Gesetz, durch das Evangelium, versetzt Gott uns in die Lage, dass wir ihm gehören und ihm dienen können. Das wird Paulus dann in Kapitel 8 erklären. Hier in Vers 6 begnügt er sich damit, die alte Ordnung des Gesetzes der neuen Ordnung entgegenzusetzen. In der alten Ordnung dominierte das Gesetz. In der neuen Ordnung dominiert das Wirken des Heiligen Geistes. Die neue Ordnung, die von diesem Wirken des Geistes bestimmt ist, das ist keine andere Ordnung als die, die mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus begonnen hat. Und alle, die an Jesus Christus glauben, die ihm ihr Leben anvertraut haben, leben in dieser Ordnung, ob sie es wissen oder nicht. Der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sind die Grundlage dafür, dass Gott seinem Volk den Heiligen Geist gibt. Dieser Heilige Geist bewirkt den Glauben an Jesus Christus und er bewirkt in den Gläubigen auch den Gehorsam gegenüber Christus und dem Vater. Ich möchte im Folgenden noch einmal den Gegensatz deutlich machen, den Paulus hier aufstellt. Also er stellt hier das Alte, eine alte Ordnung, einer neuen Ordnung gegenüber. Manche Ausleger meinen, dass Paulus hier den Missbrauch des Gesetzes einem rechten Gebrauch des Gesetzes gegenüberstellt. Aber Paulus, der Gegensatz, den Paulus hier aufstellt, ist grundsätzlicher. In der alten Ordnung wurde die Herrschaft der Sünde in keinster Weise durchbrochen. Das Gesetz bewirkte keine Frucht für Gott. In der neuen Ordnung ist die Herrschaft der Sünde durchbrochen durch das Wirken des Heiligen Geistes. In der neuen Ordnung ist es der Heilige Geist, der in denen, die an Christus, die zu Christus gehören, Frucht wirkt für Gott. Und mit Frucht bezeichnet Paulus hier etwas, was Gott ehrt, das von Gott gewirkt ist und zur Verherrlichung Gottes beiträgt. Und das wird in der neuen Ordnung eben auch besonders offenbar. Nur das, was Gott durch seinen Geist in unserem Leben wirkt, kann etwas sein, das ihn verherrlicht. Alles, was Gott nicht durch seinen Geist in uns wirkt, das ist Produkt unseres Fleisches. Das kann sich fromm darstellen, aber Gott sieht natürlich, was es in Wirklichkeit ist. Ne? Also Gott sieht natürlich, was von seinem Geist gewirkt ist und er sieht, was wir, ich sag mal, in frommer Heuchelei vor ihm produzieren. Gott will sich nur dienen lassen in dieser neuen Ordnung. Es erhebt sich hier die Frage, ob denn diejenigen, die in der alten Ordnung des Gesetzes errettet wurden, auch unter der Herrschaft des Gesetzes gestanden haben. Das ist jetzt, gebe ich zu, mehr für die Theologiestudenten hier, aber das kann man mal drüber nachdenken. Es geht ja darum, dass Gott doch zu allen Zeiten ein Volk gehabt hat. Zu allen Zeiten, auch zur Zeit, als das Gesetz dominierte, hat Gott Menschen errettet, die an ihn geglaubt haben. Und die Frage ist jetzt, wie war das Verhältnis dieser Menschen, die geglaubt haben, zum Gesetz? Haben diese Menschen, die zur Zeit des Gesetzes geglaubt haben, dieselbe Erfahrung mit dem Gesetz gemacht wie die anderen, die nicht geglaubt haben? Auch das macht Paulus dann in Römer 9 sehr deutlich. Es gab immer Menschen im Volk Israel, die geglaubt haben und eine Mehrheit im Volk Israel, die nicht geglaubt hat. Und alle standen irgendwie unter dem Gesetz, oder wie? Ja, man kann wohl sagen, dass die Gläubigen im Alten Testament sich von uns unterscheiden, die wir jetzt an Jesus Christus glauben. Die Gläubigen im Alten Testament standen unter dem Gesetz, haben Dinge des Gesetzes erfahren, die sie verzweifeln ließ. Sie haben nicht, zumindest die meisten Gläubigen, haben nicht das Wirken des Heiligen Geistes erfahren, wie es für alle Christen zutrifft. Das heißt, auch die Gläubigen im Alten Testament litten unter dem Gesetz mehr unter ihrer Sünde als ohne. Also Leute wie David, wie Mose, Samuel, Josua, Jesaja, Jeremia. Sie alle erfuhren, dass das Gesetz in ihrem Leben Sünde offenbarte. Sie alle erfuhren darüber hinaus, wie das Gesetz die Sünde in ihrem Leben vermehrte. Das Gesetz. Sie erfuhren, dass wann immer sie Sünden vermeiden konnten, dies eine Gnade Gottes war, die er ihnen nicht durch das Gesetz gegeben hat, sondern aufgrund seines Bundes mit Abraham. Dem Abraham hat der Gott ja gesagt, oder Abraham war derjenige, der an Gott geglaubt hat und dem Gott gerecht gesprochen hat, ohne dass er irgendwas getan hat. Und auf das Beispiel dieses Abraham mussten die Gläubigen dann schauen, wenn sie Gewissheit haben wollten, dass Gott ihnen ihre Sünden vergibt. Sie mussten und konnten sich dann im Blick auf Abraham auch gewiss sein, dass Gott den von seinen Sünden losspricht, der ihm sein Leben anvertraut, ohne dass er irgendwelche Taten vorzuweisen hat. Das Problem für die Gläubigen im Alten Testament war natürlich dies: Sie wussten noch nicht, wie Gott beides zusammenbringt, seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Sie wussten nicht, also was wird am Ende jetzt den Ausschlag geben? Seine gerechte Forderung oder seine Verheißung der Gnade? Die Antwort oder dieses Problem löst sich erst im Blick auf das Kreuz. Erst das Kreuz macht wirklich offenbar, wie Gott seine Gerechtigkeit und seine Gnade zusammenbringt. Am Kreuz wird derjenige, den Gott gesandt hat, sein eigener Sohn, an unserer Stelle bestraft. Es wird Gerechtigkeit geschaffen. Alles, was das Gesetz je gefordert hat, bestraft Gott an seinem Sohn. Und Johannes 3,16 zum Beispiel wird bezeugt, dass Gott seinen Sohn aus Liebe gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Ich verstehe es darum so, dass auch die Gläubigen im Alten Testament schon so etwas wie Heilsgewissheit haben. Ich erinnere aber nur an das Gebet von David, Psalm 51, nachdem er Ehebruch begangen hat und einen Auftragsmord. Da bittet er Gott, dass er seinen Geist nicht von ihm nehmen möge. Ich verstehe das so, dass es für David noch nicht in der Weise geklärt war, wie Gott ihm jetzt bleibend seine Sünde vergibt. Dass er wohl wusste, ja, Gott, also Gott hat es ihm ja gleich gesagt, ne? Als Nathan ihn überführt hatte, David, hatte Gott ihm durch Nathan gleich gesagt, ja, ich habe dir vergeben. Die Gläubigen im neuen Bund haben daher eine viel größere Heilsgewissheit als die Gläubigen des alten Bundes. Sie wissen, sie können zurückblicken auf das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Wir können gewiss sein, dass Gott seine Gnade und seine Gerechtigkeit auf ewig zusammengebracht hat, im Tod und in der Auferstehung von Jesus Christus. Alle Gläubigen erfahren leidend diese Gewissheit durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist weist sie ständig darauf hin, was Jesus für sie getan hat. Das heißt, ihre Gewissheit haben sie dann immer im Blick auf Jesus Christus. Ich schließe mit einem Zitat von Johannes Calvin. Auch er hat diesen Unterschied zwischen Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament so gesehen. Zitat: Das Alte Testament hat dem Gewissen Schrecken und Furcht gebracht. Das Neue Testament bringt uns Gottes Wohltat und erfüllt das Herz mit Freude. So hat also das Alte Testament die Gewissen im Joch der Knechtschaft gehalten, während uns das Neue mit Großmut frei macht. Nun könnte man mir aber aus dem Volk Israel die heiligen Väter entgegenhalten, die doch ganz gewiss denselben Geist des Glaubens empfangen haben wie wir und deshalb notwendig auch an der gleichen Freiheit und Freude Anteil gehabt haben müssen. Ich antworte darauf, das stammt aber beides nicht aus dem Gesetz. Also das betont Calvin hier. Wenn sie etwas wie Heilsgewissheit gehabt haben, so wie wir im Neuen Bund, dann gewiss nicht aus dem Gesetz. Und dann fährt Calvin fort, außerdem haben sie nach meiner Anschauung den Geist der Freiheit und Gewissheit nicht in dem Maße empfangen, dass sie etwa gar keine Furcht oder Knechtung vom Gesetz erlebt hätten. Wenn man sie deshalb mit uns vergleicht und wenn man die allgemeine Ordnung beachtet, die der Herr damals seinem Volk Israel gegenüber anwandte, so muss man mit Recht sagen, dass auch diese heiligen Väter noch unter dem Testament der Knechtschaft und der Furcht gestanden haben. Ich muss ehrlicherweise hinzufügen, dass Calvin die Knechtschaft des Gesetzes offensichtlich auf seine äußeren Zeremonien und Ordnungen einschränkt. Darin unterscheide ich mich dann. Ich verstehe Paulus so, dass für ihn das ganze Gesetz sowohl Ungläubige als auch Gläubige in Knechtschaft gehalten hat und freigemacht von der Sünde hat uns allein sein Sohn Jesus Christus. Gibt es Fragen dazu? Anmerkungen?
Gläubigen im Alten Testament im Blick auf Abraham gerechtfertigt wurden. Wie war das vor Abrahams Zeit?
Weiß ich nicht.
Weiß er nicht.
Vielleicht im Blick auf 1. Mose 3. Da gibt es ja, ich sag mal, auch schon eine Verheißung. Ja.
Ja. Ich würde zwei Fragen. Einmal, kann man die Gläubigen des Alten Testaments, kann man die Christen nennen?
Nee.
Okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass das Gesetz die Sünde erweckt. Also, genau. Das heißt ja, dass die Sünde vorher geschlafen, also, dass es vorher keine Sünde gab, sozusagen.
Na, ich verstehe Paulus so. Es ist so wie wenn ein bissigen Hund wächst. Wenn er da ruhig liegt, ne, ist er relativ harmlos. Aber steckt in dem drinnen.
Aber wenn, also ich weiß nicht, ich finde dieser Ausdruck, der Erweckung ein bisschen irreführend, eher verstärken, oder? Weil man versteht, die Sünde war ja vorher nicht vorhanden. Vielleicht stachelt das Gesetz es noch an, aber wenn man sagt, er weckt, dann ist es ja so, als hätte sie vorher geschlafen, also war sie nicht da. Das gibt sie, aber sie war nicht da. Dann hätte ja gar nichts passieren müssen. Aber wenn man sie jetzt erweckt, dann ist sie plötzlich da. Das ist ja...
Ja. Also das, was du gesagt hast, anstacheln, das, ja, genau, das meine ich auch. Also anstacheln oder aufregieren. Also es ist schon etwas da, aber möglicherweise weiß der Betreffende es noch nicht, dass es da ist. Und dann kommt das Gesetz und die Situation klärt sich.
Okay. Wie ist das mit dem Begriff des Fleisches bei Johannes? Benutzt er den ähnlich? Also Johannes 3,6 scheint er den ja auch so gegenüberzustellen von Fleisch und Geist.
Ja, es gibt unterschiedliche Gebrauchsweisen. Ja. Auch von Jesus. Jesus ist ja auch im Fleisch gekommen. Aber das ist anders gemeint. Dann ist einfach eine menschliche Existenz gemeint. Also eine menschliche Existenz unter der Sünde, aber nicht unter der Herrschaft der Sünde, in dem Sinne, dass er selber im Fleisch unter der Sünde gelebt hat, dass er selber gesündigt hätte.
Du hast am Schluss noch von der Knechtschaft gesprochen, dass du dich davon kalt distanzierst.
Und ich Nein, distanzieren
ist
Unterschied. Ja. Bitte? Den Unterschied?
Genau.
Ja. Für Calvin, so verstehe ich ihn, ist das Gesetz oder das Gesetz knechtet vor allem durch seine äußeren Zeremonien und Ordnungen. Das heißt, es erlegt dem Volk Dinge auf, die es regelmäßig tun muss. Reinheitsvorschriften, Opfervorschriften, Sabbatvorschriften. Ne, und Calvin meint, insofern haben diese Vorschriften das Gewissen geknechtet, weil es herrscht so immer eine gewisse Unruhe im Gläubigen. Ne? Also, habe ich was vergessen? Und nach meinem Verständnis sind diese Ordnungen mit einbegriffen, aber es ist wohl so, dass Paulus sagen will, es ist das ganze Gesetz, als Ganzes, das den Menschen knechtet, der darunter lebt.
Können wir das mal am Beispiel irgendwie verdeutlichen? Ist das denn so, dass dadurch, dass es das Gebot gibt, du sollst nicht morden, dass man dann erst denkt, ja, ich darf das nicht, aber ich will es? Oder so, dass man vorher gar nicht auf die Idee gekommen wäre?
Na gut, Paulus, ab Vers 7 bringt Paulus ja dann ein konkretes Beispiel mit dem 10. Gebot.
Ja, genau.
Und da sagt er ja, ich wusste nicht, was Begierde ist. Und dann kam das Gebot, hat mir gesagt, du sollst nicht begehren. Und da ging es los. Dann plötzlich lebten alle möglichen Begierden in mir auf. Wir werden noch sehen, also wie...
Also du meinst, also vor dem Gesetz gab es das nicht?
Nein.
Ja, das ist irgendwie schwer vorstellen.
Martina. Ich würde das damit vergleichen, zum Beispiel hier mit dem Aufbleiben.
Ja.
Die Kleinen wollen unbedingt länger aufbleiben und ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass sie halt, dass es halt dieses Gebot gibt, weißt du, dass sie es nicht dürfen.
Ja.
Weil vielleicht würden sie von sich aus um 11 ins Bett gehen, weil sie eigentlich müde sind, aber weil sie um 11 ins Bett müssen, wollen sie länger aufbleiben.
In dem Fall kann ich das.
Also wir werden das dann noch vertiefen im Blick auf Römer 7, 7 bis 12. Heute Abend. Also es verwundert nicht halt, ne? Also Paulus sah sich gezwungen, nach Vers 6 noch weiter über das Thema zu reden, weil er war sich offensichtlich darüber im Klaren, ich kann so nicht das Thema beenden halt. Die jüdischen Christen in Rom laufen Sturm halt. Ne?
Wie wird im Gläubigen die Erkenntnis der Sünde lebendig gehalten, wenn er doch vollkommen unter Gnade steht? Also eigentlich, er braucht sich ja nicht mehr und soll sich ja nicht mehr mit dem Gesetz vergleichen. Also wahrscheinlich eher, indem man nur aufs Kreuz blickt, oder?
Würde ich sagen. Also das Gesetz offenbart natürlich weiterhin Sünde. Aber darüber haben wir ja gestern, glaube ich, auch schon mal geredet. Ja. Auch die höchste Sündenerkenntnis haben wir am Kreuz. So sehe ich das nicht.
Ja, wir brauchen uns ja aber eigentlich gar keine Gedanken mehr über das Gesetz zu machen. Also theoretisch ist irgendwie das Gesetz für uns gestorben, aber...
Im Neuen Testament sind natürlich auch dann Aufforderungen, die sich an Christen richten. Mhm. Ich verstehe das so, wir sollen diese Aufforderungen nicht in der Weise hören, dass sie über das Evangelium hinaus über unser Leben dominieren sollen. Mhm. Sondern aus Glauben sollen wir diesen Aufforderungen nachkommen. So wie ich Paulus verstehe, will er sagen, dass zur Zeit des Gesetzes es nicht so klar war. Hier wurde den Israeliten gesagt, tu das und du wirst leben. Wenn du das nicht tust, musst du sterben. Und es war für die Gläubigen, wie gesagt, nicht im Letzten geklärt, wie sie da rauskommen. Meines Erachtens geht es auch dann in der Klage, die Paulus dann anstimmt, ab Vers 14, eben auch zentral um diese Frage, weil es ist ja allgemein bekannt, die Streitigkeit, welche Erfahrung beschreibt Paulus dort, ab Vers 14. Ne? Beschreibt er die Erfahrung, die Christen mit dem Gesetz machen, oder beschreibt er die Erfahrung von Nichtchristen in erster Linie? Das werden wir dann morgen uns überlegen. Sonst alles klar? Dann lass uns noch zusammen beten.